NDR Info. Echo des Tages.
Wir schauen auf den Tag nach der Wahl in Schwerin, auf die Reaktionen in Berlin und kommentieren. Außerdem geht es um das Gipfeltreffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, das heute in China zu Ende gegangen ist. Auch VW spielt mal wieder eine Rolle. Der Konzern muss neue schlechte Nachrichten verarbeiten, denn in der EU könnten ihm hohe Strafzahlungen wegen Verstößen gegen Verbraucherschutzgesetze drohen. Und es geht im Echo des Tages um Mietwohnungen. Die werden vor allem in Großstädten inzwischen immer häufiger möbliert angeboten. Ein Trick, um höhere Mieten verlangen zu können? Zu Beginn aber natürlich der Blick nach Mecklenburg-Vorpommern. Wunden lecken und Entsetzen auf der einen Seite, Schulterklopfen und Jubel auf der anderen. Die Reaktionen der Parteien nach der Landtagswahl waren heftig. Die CDU muss sich damit abfinden, von der AfD überholt worden zu sein. Die SPD freut sich trotz Verlusten über ihren Wahlsieg und macht sich auf die Suche nach Koalitionspartnern. Die erste Runde dafür wird schon heute Abend eingeläutet. Die Landesvorstände der Parteien kommen zusammen. Maike Groß berichtet aus Schwerin.
Dabei kann sich der Vorstand der SPD, mit 30,6% ist sie erneut stärkste Kraft im Landtag, sicherlich auf einen eher erfreulichen Abend einstellen. Thema dabei dürfte vor allem werden, mit welcher Partei soll die SPD eine Koalition eingehen. 10 Jahre regiert sie bereits mit der CDU, es spreche einiges dafür, dieses Bündnis fortzusetzen. Möglich ist allerdings auch eine Regierung gemeinsam mit der Linken. Christian Pegel, derzeit Energieminister im Kabinett von Ministerpräsident Erwin Sellering und stellvertretender Landesvorsitzender, will für die SPD alle Optionen offen halten.
Und ich glaube, dass wir von daher eine relativ offene Möglichkeit haben, tatsächlich an den Inhalten zu messen, mit wem wir zusammenarbeiten. Und dann wird es um die Inhalte gehen und nicht um Einzelpräferenzen. Und meine Einzelpräferenz ist da weder in die eine noch in die andere Richtung besonders negativ.
Sondierungsgespräche sind also geplant mit den Linken und mit der CDU. Die muss das desaströse Wahlergebnis von 19% erst einmal verdauen. Die Justizministerin und stellvertretende Landesvorsitzende Uta Maria Kuda macht wie auch andere Spitzenpolitiker ihres Landesverbandes vor allem das bundespolitische Thema Einwanderung und Flüchtlinge für die Wahlniederlage verantwortlich. Das habe den Wahlkampf dominiert. Am Spitzenkandidaten Lorenz Cafier habe es nicht gelegen, sagt Kuda. Für die Partei will sich Kuda nicht festlegen, ob der Weg wieder zur Regierungsbank oder eher auf die harte Oppositionsbank führt. Sie persönlich hat allerdings eine klare Meinung.
Und mit den Alternativen muss man sich auseinandersetzen. Und wenn Sie darunter verstehen, unter einem Neuanfang zurück in die Opposition und dann von da sich wieder aufrichten, wenn Sie sowas in dieser Richtung meinen, dann denke ich, muss man schon ganz klar sehen, als CDU kleinerer Oppositionspartei gegenüber der AfD, da wird es einmal mehr schwierig.
Denn die AfD ist nun mit 20,8% zweitstärkste Kraft im neuen Landtag und damit auch Oppositionsführer. Das war bisher die Linke, die ebenfalls deutlich verloren hat. Trotz der Niederlage, auch die Linke kann sich vorstellen, wieder in Regierungsverantwortung zu gehen, wartet nun auf die Gesprächseinladung der SPD. Denn in der Opposition würde die Rolle seiner Fraktion doppelt schwierig, meint der bisherige parlamentarische Geschäftsführer Peter Ritter.
Die Oppositionsrolle gegenüber einer möglichen großen Koalition und die Oppositionsrolle gegenüber der AfD und vor allen Dingen in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der AfD, weil so wie die AfD sich jetzt inhaltlich und personell aufgestellt hat, kann ich mir auch unter den vorhin schon beschriebenen Bedingungen keine Zusammenarbeit in der Opposition mit der AfD in irgendeiner Art und Weise denken.
Die AfD zieht mit 18 Abgeordneten in den Landtag ein. Auch sie wären bereit für den Weg in die Regierungsverantwortung, erklärt Co-Sprecher Matthias Mantei. Allerdings:
Sie wissen ja, alle Parteien haben ja ausgeschlossen, mit uns eine Regierungskoalition zu bilden. Von daher brauchen wir nicht drüber nachdenken. In Zukunft sind wir selbstverständlich, oder jetzt auch, wären wir auch schon bereit, in Zukunft sind wir selbstverständlich bereit, auch Verantwortung zu übernehmen. Nur so kann man ja wirklich maßgeblich das Land mitgestalten.
Die AfD muss nun vor allem Mitarbeiter für die neue Fraktion finden. Keine Gedanken hätten sie sich bisher darüber gemacht, sagt Mantei, ob sie auch ehemalige NPD-Mitarbeiter nehmen würden. Die NPD ist nach 10 Jahren jetzt aus dem Landtag ausgeschieden. Auch die Grünen müssen sich Gedanken um ihre Mitarbeiter machen, denn die der Landtagsfraktion haben künftig ebenfalls keinen Arbeitsplatz mehr.
Wenn Bundespolitiker im Ausland auf Reisen sind, äußern sie sich normalerweise nicht zu innenpolitischen Themen. Aber der Wahlausgang in Mecklenburg-Vorpommern hat Kanzlerin Merkel heute diese Regel brechen lassen. Aus China äußerte sie sich und sagte, dass ihre Flüchtlingspolitik ein Grund für das schlechte Abschneiden der CDU ist. Ihren Kurs ändern will sie aber nicht. Katrin Brandt zu den Reaktionen der Kanzlerin und weiteren Stellungnahmen in Berlin.
So schnörkellos tritt Angela Merkel selten auf.
Ja, meine Damen und Herren, ich bin sehr unzufrieden mit dem Ausgang der Landtagswahlen gestern in Mecklenburg-Vorpommern,
sagte die CDU-Chefin und machte nicht einmal den Versuch, irgendetwas schönzureden. Es war ja auch niemand da, dem sie, wie sonst an solchen Tagen, hätte danken und einen Blumenstrauß überreichen müssen. Denn Merkel verbrachte den Tag danach 8.500 Kilometer weit weg von Berlin in China beim G20-Treffen. Doch das sehr schlechte Ergebnis für die CDU und das sehr gute für die AfD mussten eingeordnet werden. Natürlich habe dieses Ergebnis etwas mit dem Flüchtlingsthema zu tun, sagte Merkel.
Ich bin Parteivorsitzende, ich bin Bundeskanzlerin und in den Augen der Menschen kann man das nicht trennen und deshalb bin ich natürlich auch verantwortlich.
Ihre Entscheidungen aber hält sie weiterhin für richtig und verweist zudem darauf, dass die Zahl der Flüchtlinge zuletzt zurückgegangen sei.
Alle müssen darüber nachdenken, wie können wir jetzt das Vertrauen wieder zurückgewinnen und vorneweg natürlich ich.
Die CSU hat schon eine Antwort auf den Weckruf, wie sie es nannte. Schärfere Gesetze, noch schärfer als das, was die Regierung bereits beschlossen hat. Generalsekretär Andreas Scheuer.
Die CSU will endlich über die Begrenzung des Zustroms reden, Stichwort Obergrenze. Wir müssen schneller rückführen für die, die abgelehnt wurden in ihren Verfahren. Wir müssen auch Integration besser gelingen lassen.
Sehr viel nachdenklicher sein Kollege Peter Tauber, der Generalsekretär der CDU. Alle Parteien hätten an die AfD verloren, sagte er heute in Berlin, und müssten nun klug mit der Herausforderung umgehen.
Ich glaube auch, dass es nicht gelingen wird, auch nur einen Wähler von der AfD zurückzuholen, wenn wir unser Land schlecht reden und nicht auch über die gemeinsamen Erfolge reden.
Das richtete sich gegen den Koalitionspartner von der SPD. Parteichef Sigmar Gabriel hatte zuletzt CDU und CSU vorgeworfen, in der Flüchtlingskrise zu spät reagiert zu haben. Heute legte er nach. Die SPD habe schon vor über einem Jahr einen Solidarpakt gefordert, denn
wir müssen dafür sorgen, dass niemand in Deutschland den Eindruck hat, wir würden Geld für Banken oder für Flüchtlinge ausgeben, aber für die Alltagssorgen der Menschen sei kein Platz.
Bernd Rieksinger von der Linken warnte heute davor, Positionen der AfD aufzunehmen. Das sei nicht erfolgreich.
Da müssten alle Parteien damit aufhören, in einen Wettlauf zu treten, wer hier am radikalsten quasi für innere Sicherheit und flüchtlingsfeindliche Politik steht. Dieses Spiel machen wir nicht mit.
Die Grünen stellten sich zwar einerseits an die Seite der Flüchtlingskanzlerin, sahen andererseits im permanenten Streit der Großen Koalition eine Ursache fürs gute Abschneiden der AfD. Parteichef Cem Özdemir.
Dieses Land Deutschland mag eine Menge Probleme haben, aber diese Probleme können wir gemeinsam lösen, wenn wir nicht Einzelne stigmatisieren, sondern schauen, dass wir den Blick nach vorne richten.
Die AfD selbst genoss heute ihren Sieg. Der Führungsstreit zwischen den Parteichefs sei beigelegt, hieß es in Berlin. Uneins ist sich die Parteispitze allerdings in einer Frage, wann nämlich die Partei reif dafür sei, sich an einer Regierung zu beteiligen. Während Vize Alexander Gauland heute davor warnte, schloss Parteichef Jörg Meuthen nichts aus.
Ich werde hier keine Aussage dazu machen, wann das der Fall sein wird. Idealerweise wird das schon bei der Bundestagswahl der Fall sein. Aber das werden wir dann sehen.
Die AfD debattiert über die Frage, ob sie sich an einer Regierung beteiligen sollte, Katrin Brandt berichtete. Obwohl der Ausländeranteil in Mecklenburg-Vorpommern gering ist, haben dort offenbar viele Angst vor Überfremdung. Sie fühlen sich von der Gesellschaft abgehangen. Eine Entwicklung, die von den bisher großen Parteien zu stark ignoriert wurde, meint Volker Schafranke in seinem Kommentar.
Es hat gerumst. In mittlerweile 9 Landtagen sitzt die Alternative für Deutschland und in Berlin wird wieder einmal gesucht. Nach Schuldigen, Verursachern, Übeltätern. Die CSU insgesamt und immer mehr in der CDU sagen es nicht laut, meinen aber Angela Merkel. Die SPD spricht den Namen aus und brüstet sich mit einem vermeintlich guten Ergebnis. Linke und Grüne schieben den schwarzen Peter auch in Richtung Kanzlerin. Doch wer so reagiert, macht wieder einmal einen entscheidenden Fehler. Es sind die ritualisierten Grabenkämpfe montags nach einer Wahl, die immer laut sind, aber selten stimmen. Wahr ist, alle Parteien im Bundestag haben nicht erkannt, welches Potenzial die AfD hat. Sie bietet genau jenen eine Alternative, die sich vernachlässigt fühlen, die abgehängt wurden, die in ihrer Region nicht mehr das haben, was eine Gemeinschaft ausmacht. Von uns gern betitelt mit dem Satz, dort willst du nicht tot über dem Zaun hängen. Und sie sehen, dass für die Integration von Flüchtlingen Milliarden Euro fließen. Da helfen keine Statistiken über sinkende Arbeitslosenzahlen und steigende Wirtschaftskraft. Es geht nicht nur um Fakten, sondern auch um Emotionen. Und davon steckten in dem mittlerweile legendären Satz, wir schaffen das, eben viel zu wenig. Das tiefer gehende Gefühl dieser Protestwahl liegt auf der Hand. Anderen wird geholfen, uns habt ihr vergessen. Doch die Union läuft der AfD weiter hinterher. Und das kann nur schief gehen. Und am Ende steht die CDU als Verlierer da. Anbiedern bringt nichts. Die CDU verweigert sich einer wesentlichen Erkenntnis. Der Aufstieg der AfD ist selbst verschuldet, weil man sich jahrelang auf der Erfolgswelle Angela Merkels ausgeruht hat. Keine inhaltlichen Debatten, keine Antwort auf die Frage, was die Bindungskraft für Konservative eigentlich ausmacht. Und wenn nun der Streit über den Kurs in der Flüchtlingsfrage von der CSU weiter befeuert wird, dann wird das die Union am Ende zerreißen. Denn die Kanzlerin setzt weiter darauf, dass sich die zweifelnden Wähler am Ende durch ihre Politik wieder zurückgewinnen lassen. Diesen Glauben haben aber viel zu viele in ihrer Partei und die CSU vorneweg bereits aufgegeben. Für Angela Merkel wird das alles zum existenziellen Problem. Es hat gerumst, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern.
Volker Schaffranke kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. 2 Tage für eine riesige Themenpalette. Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer haben ihren Gipfel im chinesischen Hangzhou beendet. Sie beschlossen einen Aktionsplan, um die Weltwirtschaft anzukurbeln. Außerdem ging es um Flüchtlinge. Die Staats- und Regierungschefs appellieren, dass es ein größeres internationales Engagement geben müsse. Im kommenden Jahr übernimmt Deutschland die G20-Präsidentschaft. Das Gipfeltreffen wird dann in Hamburg stattfinden. In diesem Jahr gab es erstmal viel Lob für Gastgeber China. Andreas Meyer-Feist aus Hangzhou.
Ein Gipfel der Superlative, perfekt organisiert, formvollendet, freundlich. So lobten die Staats- und Regierungschefs den Gastgeber China. Für die Gäste, gut 20.000 insgesamt, war alles bestens vorbereitet. Auch das ansonsten zensierte Internet. Über einen speziellen Account, reserviert für das internationale Publikum, musste auf nichts verzichtet werden. Am Ende gab es viel Lob auch von Kanzlerin Angela Merkel.
Einen Glückwunsch zu dem perfekten G20-Gipfel.
Im Gipfelkommuniqué die üblichen Floskeln, aber auch einiges an Substanz. Die Weltwirtschaft soll angekurbelt werden. Ein Signal der Stabilität und der wirtschaftlichen Zuversicht soll in die Welt gehen, erklärte Chinas Staats- und Parteichef Xi zum Ende des Gipfels. Wir brauchen mehr freien Handel. Wir sind gegen Protektionismus und Zollschranken. Wir müssen unsere wirtschaftlichen Potenziale besser ausschöpfen und viel mehr zusammenarbeiten. Der internationale Handel muss wachsen und die Angst vor Globalisierung muss bekämpft werden. Peking wirft den westlichen Demokratien vor, Globalisierungsängste zu schüren und Populisten zu stärken, die sich national abschotten wollen. Die Mahnung kam pünktlich zum Wahlsieg der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, die selbst im chinesischen Fernsehen kurz erwähnt wurde. Der Ausblick in die Zukunft durchwachsen. Risiken sehen die Regierungschefs vor allem durch sprunghafte Finanzmärkte, durch Terrorismus, Kriege und Krisen. Wir sind in einem sehr kritischen Moment zusammengekommen, warnte Chinas Staats- und Parteichef Xi die versammelten Regierungschefs in Hangzhou. Sie wird nationaler und nationalistischer. Es gibt viele Risiken und Unsicherheiten. Wenig Hoffnung für die Europäer, vom Billigstahl aus China erlöst zu werden. Dumpingpreise ruinieren die europäische Stahlindustrie. Daran dürfte sich wenig ändern. China sieht darin ein globales Problem und weist jede Verantwortung für die Probleme Europas weit von sich. Ansonsten finden sich in der Abschlusserklärung viele unklare Formulierungen. Der Kampf gegen Steuertricks internationaler Konzerne soll verstärkt werden. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mahnte die G20-Staaten aber auch ernst damit zu machen. Die Hoffnung, dass das auch passiert, sind gering. Beim Gipfel in Hangzhou wurde klar, In Zukunft könnte es nicht weniger, sondern noch viel mehr Steuerflucht geben. Damit müsste sich dann der nächste G20-Gipfel beschäftigen, in Deutschland 2017.
Der Brexit und seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, das war auch ein Thema in China. Die britische Premierministerin May zeigte sich überzeugt, dass ihr Land auch nach dem EU-Austritt eine führende Industrienation bleiben wird. Der zuständige Minister in Großbritannien, David Davis, äußerte sich heute erstmals vor dem Unterhaus. Kurz zuvor hatte die japanische Regierung ungewöhnlich offen mit dem Abzug ihrer Unternehmen von der Insel gedroht, wenn der Zugang zum europäischen Binnenmarkt verloren geht. Jens-Peter Marquardt berichtet aus London.
Großbritannien wolle eine maßgeschneiderte Lösung für den Austritt aus der Europäischen Union und die Zeit danach, keine Lösung von der Stange. So der neue Brexit-Minister David Davis, der sich heute erstmals dem Parlament stellte. Wie genau diese Lösung aussehen soll, das ließ er allerdings offen. Er kündigte an, dass die Gespräche und Verhandlungen der britischen Regierung 4 Prinzipien folgen würden.
We wish to build a national consensus around our position.
Wir wollen einen nationalen Konsens für unsere Position erreichen. Zweitens wird das nationale Interesse für uns Priorität haben. Drittens versuchen wir, die Unsicherheit zu minimieren, die der Brexit mit sich bringt. Und viertens werden wir am Ende dieses Prozesses aus der EU ausgetreten sein und die Souveränität und Vorherrschaft unseres Parlaments wiederhergestellt haben. Die britische Regierung werde sich Zeit nehmen. Wann sie das Austrittsschreiben in Brüssel überreichen wird und wann damit die offiziellen Austrittsverhandlungen beginnen, ließ Davis offen. In diesem Jahr nicht mehr, hatte die Premierministerin zuvor mitgeteilt. Die Opposition reagierte gereizt auf den Auftritt des Brexit-Ministers. Labour-Außenpolitikerin Emily Thornberry erklärte, sie hätte heute Substanzielles zur Zukunft Großbritanniens außerhalb der EU erwartet. Eine Strategie, einen durchdachten Plan. Stattdessen habe sie aber nur Plattitüden gehört.
What we've heard instead hasn't been a strategy. It hasn't been a thought-out plan. It's just been more empty platitudes.
Sicher ist, die Briten wollen die Kontrolle über die Zuwanderung zurückgewinnen und die Freizügigkeit der Arbeitnehmer zwischen der EU und Großbritannien abschaffen. Doch wie, das bleibt offen. Die Befürworter des Brexits hatten vor dem Referendum ein Punktesystem nach australischem Vorbild gefordert. Premierministerin Theresa May wandte sich heute am Rande des G20-Gipfels aber gegen ein solches System für die Zuwanderung. Ich will, dass die Regierung darüber entscheidet, wer zu uns kommen kann und wer nicht. In einem Punktesystem können aber alle automatisch zu uns kommen, die die Kriterien erfüllen. Warnungen vor dem Brexit kamen jetzt aus Tokio. Die japanischen Investitionen in Großbritannien stünden auf dem Spiel. Die Regierung in Tokio forderte die Briten auf, weiter für freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu sorgen. Der japanische Botschafter in London, Koji Tsuruoka, sagte der BBC:
If there are conditions that blocks Japanese automakers cars,
wenn es nach dem Brexit Bedingungen gibt, die den Export japanischer Autos auf den Kontinent blockieren, zum Beispiel Zölle, dann wird es schwierig, sie zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Die japanischen Unternehmen könnten von der Insel auf den Kontinent abwandern, wenn durch den Brexit der Zugang zum europäischen Binnenmarkt verloren gehe, so die Regierung in Tokio. Ein solcher Abzug wäre ein schwerer Schlag für die britische Wirtschaft. Japanische Unternehmen, neben der Autoindustrie, vor allem Pharmahersteller und Banken, beschäftigen auf der Insel 140.000 Arbeitnehmer.
Die Extremistengruppe IS hat sich zu einer Anschlagsserie in Syrien bekannt. Dabei sollen nach Angaben des Staatsfernsehens etwa 50 Menschen getötet worden sein. In mehreren Städten hatten sich zeitgleich Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Möglicherweise eine Reaktion auf die Verluste der IS-Miliz an der türkisch-syrischen Grenze? Dort haben türkische Einheiten und syrische Rebellen die Extremisten jetzt offenbar verdrängt. Wichtige Nachschubwege für die Miliz wurden so abgeschnitten. Reinhard Baumgarten berichtet aus Istanbul.
Die durch den Putschversuch vom 15. Juli arg gebeutelte türkische Armee feiert offiziellen Darstellungen zufolge anhaltende Erfolge in Nordsyrien. Die Terrormiliz Islamischer Staat sei ganz von der türkisch-syrischen Grenze vertrieben worden, erklärte Präsident Erdogan am Rande des G20-Gipfels in China.
Es gab eine weitere Operation mit Teilen der Freien Syrischen Armee im Gebiet Çobanbeyrei gegenüber der türkischen Grenzprovinz Kilis. Ein Grenzstreifen von 90 bis 95 Kilometern bis hin zum Euphrat ist komplett von IS gereinigt worden.
Erdogan versicherte, der Zusammenschluss der grenznahen, von der Freien Syrischen Armee kontrollierten Gebiete bis hin zum Euphrat habe aus dem Gebiet eine sichere Zone für die syrische Bevölkerung gemacht. Sowohl für jene, die dorthin flüchten wollen, als auch für jene syrische Bürger, die aus der Türkei wieder dorthin zurück wollen. Ich habe Herrn Obama und Herrn Putin vorgeschlagen, das Gebiet unbedingt zur Flugverbotszone zu erklären. Ob sich Erdogans Amtskollegen aus den USA und Russland tatsächlich darauf einlassen, ist unwahrscheinlich. Beide Länder verfolgen sehr unterschiedliche Ziele in Syrien. Russland will das Assad-Regime an der Macht halten. Washington geht es vor allem um die Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat. Ankara will nach wie vor Assad weghaben und bekämpft zudem die von Washington unterstützte Kurdenmiliz PYD. Im Rahmen der Operation Schutzschild Euphrat schützen wir unsere Grenzen, sorgen für die Sicherheit unserer Bürger und die Unversehrtheit Syriens. Unterstreicht Regierungschef Binali Yıldırım. Die PYD wird von Washington als effektive Kraft gegen die Terrormiliz geschätzt und aktiv unterstützt. Für Ankara hingegen handelt es sich bei der syrisch-kurdischen PYD um einen terroristischen PKK-Ableger. Wir werden die Gründung eines künstlichen Staates im Norden Syriens niemals zulassen, versichert Regierungschef Yıldırım mit Blick auf von Ankara gehegte Befürchtungen, Syriens Kurden könnten einen eigenen Staat ausrufen. Das militärische Engagement der Türkei ist mit erheblichen Risiken und gegebenenfalls auch mit unvorhersehbaren Nebenwirkungen verbunden. Die IS-Terrormiliz hat den türkischen Streitkräften offenkundig keinen nennenswerten Widerstand geleistet. Die PYD ist offenkundig nicht gewillt, der Forderung Ankaras nachzukommen und sich auf Gebiete östlich des Euphrats zurückzuziehen. Regierungschef Yıldırım versichert, der Einsatz der türkischen Streitkräfte in Syrien gehe weiter.
Den Dschungel räumen. Unter diesem Motto standen heute Proteste im nordfranzösischen Calais gegen das illegale Flüchtlingslager dort. Lastwagenfahrer, Landwirte und Anwohner demonstrierten und blockierten die Straße mit Dutzenden Lkw und Traktoren. In dem am Ärmelkanal gelegenen Calais sammeln sich seit Jahren Migranten, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. Immer wieder versuchen sie etwa mit querliegenden Baumstämmen den Verkehr zu stoppen, um an Bord von Lastwagen zu klettern, die auf dem Weg nach England sind. Marcel Wagner berichtet.
Hier in der Nähe des Zubringers zum Tunnel unter dem Ärmelkanal harren in Frankreichs berüchtigtem Flüchtlingslager, dem sogenannten Dschungel von Calais, tausende Flüchtlinge in wilden Zeltstätten aus. Jeder LKW, der vorbeifährt, ist ein mögliches Versteck, auf dem die ersehnte Überfahrt nach England gelingen könnte. Für ihn und die anderen LKW-Fahrer, genau wie für die Flüchtlinge, wird jede Fahrt zum unkalkulierbaren Risiko, erzählt Kevin. Sie werfen Steine, Äste, alles, was sie haben, auf die Straße, um unsere LKWs anzuhalten. Einmal haben sie mich angehalten. Nachdem ich weiterfahren konnte, habe ich schließlich einen Flüchtling eingeklemmt zwischen meinen Achsen entdeckt. Viele LKW-Fahrer haben ähnliche Erlebnisse gemacht, erzählen von aufgeschnittenen Planen oder von Fracht, die Flüchtlinge zerstört haben, um sich darin zu verstecken. Die Regierung geht mittlerweile von rund 7.000 Flüchtlingen im Dschungel von Calais aus, Hilfsorganisationen sogar von 9.000 bis 10.000. Mit ihrem groß angekündigten Aktionstag heute wollen die Lkw-Fahrer gemeinsam mit Bürgern von Calais die Räumung des Dschungels erzwingen. Einbußen beklagen schon lange auch die Einzelhändler und die Tourismusbranche in und um Calais. Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve war deshalb bereits am Freitag nach Calais gereist, um zu beschwichtigen, im Gepäck das vage Versprechen, den Dschungel von Calais endgültig zu räumen. Konkrete Zusagen gab es allerdings nicht. Calais Bürgermeisterin Natacha Bouchard fand sich daher heute selbst bei den Protestierenden ein, um sie zu unterstützen. Wir kennen für die Räumung kein Datum und wissen nicht, wie das gemacht werden soll. Darauf hat der Innenminister uns keine Antwort gegeben. In den vergangenen 6 Monaten haben sie uns völlig allein gelassen und die Situation für uns hier wird von Tag zu Tag schlimmer.
Note 6 setzen, so hätte es geklungen, wenn die EU-Kommission heute für VW Noten vergeben hätte. Dem Konzern drohen nun infolge des Dieselskandals auch in Europa Strafen in Milliardenhöhe. Als Grund nannte die Kommission Verstöße gegen Verbrauchergesetze in 20 EU-Ländern. Dabei geht es unter anderem um eine Richtlinie zu Garantien für Verbrauchsgüter. Sie verbietet, dass Unternehmen mit umweltfreundlichen Standards für ihre Produkte werben, diese versprechen, aber nicht einhalten. Karin Bentsch berichtet aus Brüssel, dass die zuständige EU-Kommissarin klare Worte fand.
It seems to be the case in so-called Dieselgate.
Es scheint der Fall zu sein, dass Volkswagen im Abgasskandal in den meisten Mitgliedsländern gegen Verbraucherschutzrechte verstoßen hat, sagte Vera Jourova. Die tschechische Politikerin mit den dunklen, hochgesteckten Haaren ist in der EU-Kommission für den Verbraucherschutz zuständig. Volkswagen hatte vor einem Jahr zugegeben, weltweit in rund 11 Millionen Dieselfahrzeugen eine illegale Software genutzt zu haben, die es möglich macht, dass Autos im Labortest deutlich weniger Abgase ausstoßen als auf der Straße. Zuständig für solche Abgasmanipulationen sind in erster Linie die Mitgliedsländer selbst. Also in Deutschland zum Beispiel das Kraftfahrtbundesamt. Der Job der EU-Kommission ist es zu prüfen, ob die EU-Gesetze auch eingehalten werden. Deshalb hat die Verbraucherschutzkommissarin Informationen von allen zuständigen Stellen in den Mitgliedsländern eingefordert, die nun im Detail ausgewertet werden sollen. Bereits jetzt zeichne sich allerdings ab, dass Volkswagen in 20 der 28 Mitgliedsländern klar gegen europäische Verbraucherschutzrechte verstoßen habe. Das Unternehmen ist nicht transparent genug gewesen, sagte Jourova.
A kind of lack of transparency.
Volkswagen soll gegen zwei Gesetze verstoßen haben, die in der ganzen EU gelten. Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken und die zu Garantien für Verbrauchsgüter. Letztere soll zum Beispiel garantieren, dass Unternehmen die umweltfreundlichen Standards, mit denen sie für ihre Produkte werben, auch tatsächlich einhalten.
One is Unfair Commercial Practices Directive and the second is Sales and Guarantees Directive.
EU-Kommissarin Jourova will sich am Donnerstag mit europäischen Verbraucherschutzorganisationen treffen. Ende des Monats dann mit Vertretern der Verbraucherschutzministerien. Geklärt werden soll, wie eine gemeinsame Strategie aussehen könnte, um Entschädigungszahlungen gegen Volkswagen durchzusetzen. Andererseits will sich Jourova auch mit Vertretern von Volkswagen zusammensetzen, denn dieser Fall braucht faire und klare Gespräche, auch mit den betroffenen Unternehmen, sagte die Verbraucherschutzkommissarin.
Because I believe this case needs very fair and transparent communication and dialogue also with the respective company.
Dieselgate bekommt also eine neue Dimension. Volkswagen drohen nun, wie bereits in den USA, auch in der Europäischen Union, Strafen in Milliardenhöhe. Und möglicherweise eine Welle von Forderungen nach Schadenersatz.
Nur mit dem Koffer kommen und in eine vollmöblierte Wohnung einziehen. Für viele kann das praktisch sein, für Berufspendler oder Studenten beispielsweise. Gerade in Großstädten werden Apartments immer häufiger voll ausgestattet angeboten. Als Reaktion auf eine gestiegene Nachfrage? Oder gehen Vermieter diesen Weg, weil sie dann mehr verlangen können als für unmöblierte Wohnungen und so die Mietpreisbremse aushebeln? Anne Schneider ist diesen Fragen nachgegangen.
Immer mehr Wohnungen werden möbliert vermietet, weil die Vermieter die Mietpreisbremse umgehen wollen. Das hat zumindest das Beratungsunternehmen Empirica ermittelt. Ein Trend, den Thomas Virus, Vorstandsvorsitzender der Zeitwohnagentur Home Company, nicht beobachten konnte. Er würde sich sogar mehr Angebote wünschen, denn
bei der Nachfrage nach möblierten Wohnraum konnten wir eine signifikante Zunahme feststellen. Insbesondere für ausländische Kunden wurde es einfacher, eine möblierte Wohnung in Deutschland zu finden, da diese nun keine Provision mehr zahlen müssen, sondern nur noch eine pauschale Monatsmiete.
Denn die Provision muss in Deutschland ja der Vermieter zahlen, seitdem das Bestellerprinzip gilt. André Juffern vom Mieterverein Leverkusen hat zumindest mehr Beratungsfälle zu möblierten Wohnraum in seiner Mietersprechstunde. Allerdings sieht auch er hier noch keinen Trend. Zumal sich Vermieter auch dann an die Mietpreisbremse halten müssen. Trotzdem kann die Sache zum Nachteil des Mieters ausgehen.
Im Vergleich zu der normalen Wohnung in Bezug auf die Mietpreisbremse ändert sich rechtlich erstmal gar nichts, aber der Mieter kann sehr viel schwerer feststellen, wie hoch die Grundmiete denn ist, denn der Vermieter darf für die Möblierung ja einen Zuschlag nehmen und dieser Zustand ist erfahrungsgemäß sehr schwer feststellbar, weil es da keine ganz klaren festen Regelungen für gibt.
Der Direktor des Deutschen Mieterbunds Lukas Siebenkotten fordert deshalb, dass die Möblierungszuschläge künftig in Cent und Euro im Mietvertrag festgehalten werden. Da müsse der Gesetzgeber nachbessern. Thomas Virus von der Zeitwohnagentur Home Company Company hat die Erfahrung gemacht, dass manche Vermieter mehr Miete nehmen möchten, als angemessen und am Markt durchsetzbar ist. Aber da würde man sich mit dem Vermieter zusammensetzen und versuchen, einen angemessenen Preis zu finden. Das sei zumindest meistens erfolgreich. Der Mieterverein beobachtet gelegentlich eine andere Masche. Da werden nur wenige Gegenstände in der Wohnung verteilt und die dann als möbliert ausgegeben. Aber auch das ist nicht zulässig, so Jovan vom Mieterverein Leverkusen. Was an einer Tatsache jedoch nichts ändert: In den Ballungsgebieten gibt es einfach zu wenig Wohnungen, egal ob sie mit oder ohne Möbel angeboten werden.
Und damit endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.